Heute zu Gast Vanessa Blumhagen. Man kennt sie aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ist also sehr bekannt geworden dadurch auch. Was viele nicht wissen, ist, dass sie eine eigene Leidensgeschichte mit Hashimoto hat. Also tatsächlich eine total spannende Geschichte, die sie da erzählt, die sie die letzten Jahre begleitet hat. Und daraus hat sie einiges gemacht, was sie uns heute hier erzählen wird. Also viel Spaß beim Hören. Let's go.
Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht's um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir.
Hallo und herzlich willkommen, Vanessa. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Max. Es ist immer großartig, was mit dir oder mit euch zu machen. Es ist eine große Freude.
Ja, wir freuen uns nämlich auch riesig, denn wir haben schon das ein oder andere gemacht. Über die Pilze haben wir zueinander gefunden.
Und wie sich das immer anhört, über die Pilze, als ob du beim Pilzsammeln aufeinander gestoßen wärst im Wald. Das wäre auch eine schöne Geschichte.
Das stimmt. Ja. Wir haben, tatsächlich war das sogar ein Zufall. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es hat was mit deinem Paket. Du hast bei uns einfach bestellt. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hast du selber recherchiert. Du machst ja da extrem viel und hast dann uns entdeckt und dann hat irgendwas mit dem Paket, mit der Paketzustellung oder so nicht funktioniert.
Ja, ich habe die, bei meinem PayPal war irgendwie meine Hausnummer, glaube ich, nicht richtig angegeben. Und dann hast du, glaube ich, mir geschrieben, ob ich die euch nochmal angeben kann und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ist das nicht schön?
Ja, das war ein Zufall, weil ich glaube, oder Christian hat ja, glaube ich, geschrieben und dann Vanessa Blumhagen irgendwo... Kennen wir die oder habe ich schon mal gehört? Dann hat es erst nicht gerattert und dann so, ach, dann haben wir gegoogelt und dann haben wir gesehen, Moment mal, Hashimoto, Vanessa Blumhagen, wie kommt denn das jetzt zusammen? Und das möchten wir heute mal so ein bisschen von vorne aufrollen, das ist nämlich mega spannend, weil du bist ja, daher kennt man dich ja eigentlich im Sat.1 Frühstücksfernsehen unterwegs, das schon jahrelang.
Ja, jahrelang.
Und was mich da interessiert, schon immer, das ist ja jetzt wahrscheinlich, schickt man da nicht eine Bewerbung hin, hallo, ich möchte beim Frühstücksfernsehen mitmachen, das ist ja ein Weg gewesen. Wo hat diese Story denn angefangen?
Also diese Story hat angefangen, das glaubt mir immer keiner, ich habe tatsächlich eine klassische journalistische Ausbildung, ja, Überraschung, also ich habe auch mal was gelernt und habe wirklich bei der Hamburger Morgenpost so den ganz harten Zeitungsalltagsweg gemacht, es ist wirklich kein Spaß, muss man sagen. Und dann bin ich durch Zufall, weil es tatsächlich damals, das war nach 9-11, da gab es eine große Medienkrise, es gab keine Jobs, bin ich zur Frau im Spiegel gekommen, ja, das ist eine Zeitung für die ältere Dame, so. Und ich hatte nie was mit Promis und VIPs am Hut, überhaupt gar nicht. Ich war immer mehr so ein bisschen in Richtung Wellness. Ich fand Medizinthemen toll, aber da, so gab es halt nichts. Naja, dann bin ich bei der Frau im Spiegel gelandet und irgendwann mal suchte der WDR für seine Nachmittagssendung jemanden, der da alle 14 Tage kommt und über Promis redet. Und meine damalige Chefredakteurin, ich schicke ganz liebe Grüße an all meine ehemaligen Kollegen, aber meine damalige Chefredakteurin guckte in die Runde und sah viele Damen in ihren 50ern und sah mich. So, ich war die Jüngste. Ich wurde auch damals Nessie, das kleine Ungeheuer, genannt, weil ich einfach die Jüngste war. Und die guckte mich an und sagte, du fährst da jetzt hin. Ich so, oh nee, alle 14 Tage nach Düsseldorf und den ganzen Tag rumsitzen und wie doof. Und dann habe ich das aber anscheinend ganz gut gemacht und dann kamen immer mehr Fernsehsender und wollten Kommentare zu irgendwelchen aktuellen Promi-Themen. Und dann landete ich, als ich mich dann immer selbstständig gemacht hatte, bei RTL, sozusagen auch bei den Frühstücksformaten von RTL. Und von da bin ich dann, also auch wurde ich angesprochen, ich habe mich da nicht beworben. Und daraufhin wurde ich abgeworben, das hört sich immer so geil an, von Sat.1. So, und seitdem, seit 9,5 Jahren sitze ich da jetzt.
Wow, das ist natürlich cool.
Also wie immer, es war gar nicht geplant.
Ja, also viele Zufälle. Und was machst du da? Also du hast dich selbstständig gemacht als was? Wie kann man sich das vorstellen?
Als Journalistin, genau. Also ich war dann noch bei einer, war nach Frau im Spiegel, bin ich noch zu einer anderen Redaktion gegangen. Beim Heft, das gibt's schon gar nicht mehr. Also es wurde jetzt nicht wegen mir eingestellt, sondern es hat sich einfach nicht mehr rentiert. Und hab dann irgendwie gemerkt, dieser Redaktionsalltag, das ist vielleicht nicht so meins und ich möchte gern mehr und andere Sachen machen. Und habe mich dann selbstständig gemacht und habe frei geschrieben, also habe mit einem Fotografen Promi-Geschichten produziert und eben diese Fernsehstatements gemacht. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann mal kam RTL zu mir und sagte, wo du sowieso gefühlt in jeder Sendung bei uns zu sehen bist und wir dir für jede Sendung Geld bezahlen, können wir dich nicht exklusiv vom Markt wegkaufen und du machst die Frühstücksformate, Punkt 6, Punkt 9 hieß das damals, ich glaube, das heißt jetzt wieder so, keine Ahnung, und dann können wir dich auch noch für die anderen Formate für Umme missbrauchen. Und dann habe ich das halt gemacht, ja.
Okay, also du bist, im Prinzip hast du erst viel geschrieben in dem Bereich, so die typischen Hefte, die man da halt so kennt, oder die wahrscheinlich einige, hast du gesagt, gibt's schon gar nicht mehr.
Ja.
Und dann kam das Fernsehen und hat gesagt, das kannst du ja auch im Fernsehen. Das wolltest du eigentlich erst gar nicht, ne?
Nee, ich wollte nie ins Fernsehen. Das war nie mein... Also vielleicht war das auch ein Vorteil, weil es gibt wahnsinnig viele junge Leute, die kommen bei uns, machen Praktikum in der Redaktion und der am ersten Tag die erste Frage ist, wie komme ich ins Fernsehen, wie werde ich berühmt? Und dann stehe ich immer da und denke so, keine Ahnung, mach doch einen Instagram-Account auf. Ja. So, das wäre so meine erste Antwort. Und ich glaube, das war ganz gut, weil mich das so, ich war auch schon, ich glaube, Ende 20, Anfang 30, als das Ganze anfing. Und ich hatte schon so einen richtigen Beruf gelernt. Ich war schon ein bisschen gesettelt und mich hat das alles nicht mehr so weggehauen. Alles, was so Öffentlichkeit und Fernsehen, das bringt ja nicht nur schöne Sachen mit sich. Auch wenn es wirklich ganz toll ist, gar keine Frage. Es ist wirklich ein super Job, macht wahnsinnig Spaß. Man lernt tolle Leute kennen. Man lernt auch wahnsinnig nette Leute kennen. Und ja, so. Also ich wollte da gar nicht hin. Ich bin jetzt da, mir macht das Spaß. Aber ich glaube, ich bin da auch nie abgehoben, weil es nie so der Riesentraum für mich war. Und weil ich auch weiß, wo meine Grenzen sind bei dieser ganzen Sache. Also ich habe jetzt nie so dieses Gefühl, ich muss der nächste Thomasine Gottschalk werden. Will ich gar nicht, um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. So, ich glaube, das ist so eine ganz gut gesunde Einstellung. Und deswegen geht es mir in dieser ganzen Sache auch so gut.
Ja, das ist schön zu hören. Das heißt... du hast da einige Jahre sozusagen auch viel Erfahrung gesammelt. Wie kann man sich so einen Alltag vorstellen? Also es ist wahrscheinlich auch, also machst du diese journalistische Arbeit dann jetzt auch immer noch? Also du suchst ja dann die Stories über die VIPs raus und das trägst du dann vor.
Genau, also natürlich ist das journalistische Arbeit, Recherche, man telefoniert mit Leuten. Das ist immer, alle sagen, wo kriegst denn du deine ganzen Infos her? Das ist wie in jedem Job. Es ist wie ein kleines Dorf. Man kennt alle Leute, man trifft die mal. Jetzt gehe ich privat nicht so viel zu Veranstaltungen, ne, weil das einfach, das ist Job. Aber tatsächlich trifft man die mal dann am Flughafen oder im Zug oder bei irgendwelchen Aufzeichnungen und dann quatscht man miteinander und hast du schon gehört und das und die und weißt du schon und das. Und das ist ja in jedem Beruf so und genauso ist das bei uns auch. Und im Endeffekt ist es tatsächlich, wenn man es gut macht und wenn man es fair macht, ist es zwischen Presse und Promis ein Geben und Nehmen. Die wollen stattfinden, wir wollen so ein bisschen was von denen haben und dann funktioniert das hin und her. Ich bin überhaupt gar kein Fan und Freund von so, wir lauern irgendjemandem auf oder ich kenne ganz viele Geschichten von Prominenten, von denen ich weiß, dass sie nicht möchten, dass die an die Öffentlichkeit kommen und dann kommen die zumindest durch mich auch nicht an die Öffentlichkeit. Also das ist, man muss da schon fair bleiben und wenn man den Job richtig macht und fair macht, dann ist das auch eine total angenehme Art und Weise. Und ich muss ja sagen, ich drehe auch viel bei Veranstaltungen, also stehe viel am roten Teppich und mache Interviews und ich muss den Leuten ja noch in die Augen gucken können. Ne? Also wenn dann jemand vor mir steht, über den ich morgens Murks erzählt habe, dann ist das eine ziemlich unangenehme Situation oder wäre eine ziemlich unangenehme Situation. Und das möchte ich natürlich nicht und das möchte der andere auch nicht. Und insofern versucht man einfach anständig zu bleiben.
Ja, mega cool. Ja, ich glaube, der letzte Termin, ja, du musstest ja den einen Termin hier verschieben, weil du hast mir dann geschrieben, ich kann den Termin leider nicht wahrnehmen, ich muss zur Queen, also zur Beerdigung der Queen oder wie auch immer.
Die Queen unter die Erde bringen,
habe ich ja. Mega krass. Ich so, okay, das geht vor.
Ja, ich stand tatsächlich, also Marlene Lufen, meine Kollegin und ich und natürlich ein ganzes Team da stehen. Man sieht immer nur die zwei Pappnasen vor der Kamera, aber da sind natürlich viele. Also wir waren eine reine Mädelsgruppe an diesem Morgen. Das war ganz toll. Wir standen wirklich direkt vor der Westminster Abbey. Das war die Kirche, in der der Gottesdienst, die Trauerfeier stattfand. Und also der Sarg ist wirklich, also Mädels haben ja Schwierigkeiten, so Entfernung abzumessen. Mhm. Aber ich habe mal so einen BBC-Kollegen, einen Mann gefragt, der neben uns stand und habe ihn gefragt, was glauben Sie, wie weit ist der Abstand zwischen uns und dem Sarg, der an uns vorbeigefahren ist mehrere Male? Und der sagte so, ja, so 5, 6, 7 Meter. Also wir waren wirklich, wirklich mega nah dran. Und ich kann nur sagen, Harry, das ist ja sozusagen der, um den es die ganze Zeit geht, weil der am meisten Krawall macht. Ich sehe in deinem Gesicht, das ist der Enkel der Queen. Ja. Der ist wirklich so nah an mir vorbeigelaufen, dass ich sah, wie angespannt der war. Und der hatte seine Hände so zu Fäusten geballt, dass man sah, dass das alles weiß angelaufen ist. Und ich dachte so, oh Gott, in was für einer so furchtbaren Situation ist der. Und das muss ich sagen, also so viele Jobs man macht, man denkt so, ja, gut, naja, macht man halt. Aber das ist wirklich ein Highlight, woran ich mich mein ganzes Leben erinnern werde. Das war wirklich ein Weltereignis und ich war tatsächlich dabei.
Ja, krass. Also das hat mich auch, ich bin da wirklich gar nicht tief drin, was das alles angeht, Queen etc. Aber das ist natürlich eine krasse Sache, da dabei zu sein, das verstehe ich. mega cool. Deswegen, ich glaube, man versteht sehr gut, was du machst. Ich denke, jeder hat mal das Frühstücksfernsehen gesehen und alles, was da so passiert. Deswegen, dann hast du ja das jahrelang schon gemacht und 2013 ein Buch geschrieben mit dem Titel Jeden Tag wurde ich dicker und müder. Was ist da passiert?
Also ich habe das Buch tatsächlich 2012 geschrieben, aber wer schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, dass das alles immer wahnsinnig lang dauert, bis das rauskommt. 2013 ist es dann erschienen. So 2008, da hatte ich gerade bei RTL angefangen. Und man muss ja sagen, Fernsehen macht dick. Also Fernsehen ist keine sehr nette Sache. Man sieht einfach vor der Kamera immer 1, 2, 3 Kilo dicker aus und man sieht auch wesentlich älter aus. Also ich habe viele Leute, die vor mir stehen und sagen, Frau Blumhagen, Sie sehen im Fernsehen immer viel älter aus. Und dann sage ich immer, ist doch super. Es wäre doch blöd, wenn es andersrum wäre, wenn ich jetzt älter aussehen würde als im Fernsehen. So, und da begann ich tatsächlich 2008 zuzunehmen. Aus unerfindlichen Gründen. Da denkt man natürlich immer so, ja, viel Stress, viel rumfliegen, vielleicht auch nicht immer das gesündeste Essen. Dann achtet man auf seine Ernährung. Dann, ich habe ja hier direkt, ich plumps aus meiner Haustür raus und habe die Außenalster vor der Nase. Das ist einmal rundrum 7,7 Kilometer. Das habe ich damals immer schon so 2, 3 Mal die Woche gemacht. Dann habe ich es 4-mal die Woche gemacht, dann habe ich es 5-mal die Woche gemacht, dann habe ich 6-mal die Woche gemacht, 7-mal die Woche gemacht, weil ich gedacht habe, irgendwie muss das doch wieder runtergehen, dieses Gewicht. Das passierte aber nicht. Und es kamen ganz viele andere Symptome dazu. Ich habe plötzlich ganz viel Essen nicht vertragen. Also ich habe ganz viel Unverträglichkeiten entwickelt. Meine Haare sind ausgefallen. Ich war ja da so Anfang 30, ist plötzlich meine Regel ausgeblieben. Dann hatte ich saß ich im Auto an der Ampel und die Ampel springt auf grün. Ich will losfahren und drücke wie so eine Irrsinnige aufs Gaspedal und merke, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr im Fuß. Also es ist wie so Lähmungserscheinungen in den Armen und Beinen. Nachts sind mir andauernd die Arme eingeschlafen. Das kennen, glaube ich, viele. Und. Also ganz viele so blöde Sachen zusammengekommen. Dann ging halt die normale Ärzte-Odyssee los. Man geht mal zum Allgemeinarzt, er macht ein großes Blutbild und sagt, ja, Vitamin D kann ein bisschen besser sein und hier und so, aber ist irgendwie nichts. Und dann geht man nach 2 Wochen wieder hin und sagt, ja, aber es ist immer noch furchtbar. Und dann hat er mich von Arzt zu Arzt geschickt. Es wurde mein Nervenwasser untersucht im Rückenmark, wer das schon mal gemacht hat. Ganz eklige Angelegenheit. 1000 Sachen überprüft. Bei einem Arzt hatte ich angeblich Borreliose, beim nächsten hatte ich angeblich Rheuma, beim übernächsten hatte ich eventuell einen Gehirntumor. Das hat sich immer alles als nicht wahr herausgestellt. Aber also die Woche oder die 2 Wochen bis zu der Diagnose sitzt man zu Hause und denkst so, aber wenn man hört, es ist es nicht, ist man natürlich erstmal erleichtert und denkt, Gott sei Dank. Aber dann denkt man natürlich sofort, aber was ist es dann? So, und so habe ich mich wirklich durch die Jahre geschleppt. Und es dauerte ungefähr 3 Jahre, bis ich dann zufälligerweise eine Diagnose bekommen habe. Und zwar habe ich an einem Freitagnachmittag, dann, wenn kein Arzt mehr auf hat, habe ich mit einem Freund telefoniert und der sagte so lapidar im Nebensatz, du, ich habe eine andere Freundin, die hat auch das Gleiche wie du und die hat Hashimoto. Und dann dachte ich so, what? So, krass. Aufgelegt, sofort gegoogelt, den ganzen Freitagnachmittag, das ganze Wochenende, das Internet leer gelesen. Jetzt muss man sagen, damals gab es noch nicht so viel zu dem Thema, hauptsächlich englischsprachige, amerikanische Seiten. Aber ich dachte bei jeder Seite, die schreiben über mich. Das bin ich. Oh Gott, das bin ich. So, und dann bin ich montags, mittags, als ich aus Köln damals noch zurückkam, sofort zu meinem Hausarzt. Und der guckte sich etwas an und sagte, fuck Vanessa, ey, wir hätten das vor 3 Jahren sehen können in deinem Blutbild. Und ich habe nicht richtig drauf geschaut. So, und dann ging der ganze Kladderadatsch los. Man hat da eine Diagnose, man kriegt eine Tablette. Und das ist dann auch tatsächlich nicht die Lösung. Und nach 2 Jahren der Recherche, die ich da betrieben habe, und irgendwie muss das an meinen Verlag gekommen sein, frag mich nicht wie, haben die mich angefragt, wieder so ein Zufall, haben die mich angefragt und haben gesagt, hier, Hashimoto ist ja irgendwie ein Thema, was gerade so schwelt. Verlage haben ja doch so ganz gute Gespür für, welches Thema könnte als nächstes aufkommen. Kannst du nicht ein Buch dazu schreiben? Und da, so ist das erste Buch entstanden.
Verstehe, also die sind auch wieder auf dich zugekommen. Das ist natürlich nett dann in dem Fall. Das ist sehr, sehr cool. Und wenn man jetzt das so hört, vielleicht identifizieren sich jetzt schon einige und sagen, boah, das, was die Vanessa da erzählt, das habe ich in irgendeiner Form auch. Und ich weiß aber nicht genau, was es ist. Warum ist denn das so, dass jetzt Ärzte, du gehst da ja immer, bist ja nicht einmal beim Arzt gewesen oder zweimal, wahrscheinlich zigmal. Warum kriegen die da keine Diagnose hin in so einem Zeitraum? Was ist das schwer erkennbare an dieser Krankheit?
Also man muss sagen, heute vielleicht auch ein bisschen durch mich und durch meine Öffentlichkeitsarbeit ist Hashimoto auf jeden Fall mehr weiter oben in der Wahrnehmung, auch der Ärzte. Wobei, ihr wart ja auch beim Hashimoto Day dabei und ich habe ja da auf der Bühne gefragt, wie lange die Leute bis zur Diagnose gebraucht haben. Und ich dachte schon, ich wäre mit 3 Jahren ganz weit vorne. Aber da gab es wirklich ganz viele, die 10 Jahre und mehr, also die Hand hochgehalten haben. Und das hat mich wirklich schockiert. Das Problem ist, Hashimoto hat ganz viele Gesichter. Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Man kann sagen, dieses Thema Gewichtszunahme ist bei den allermeisten, und das ist total logisch, weil die Schilddrüse einen extremen Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Und wenn, wir müssen erstmal erklären, was Hashimoto ist. Hashimoto bedeutet, dass das Immunsystem ein Organ zerstört. Bei Autoimmunerkrankungen sind es unterschiedliche Sachen. Rheumatoide Arthritis kennen wir. Wir kennen MS, wir kennen Diabetes Typ 1. Und bei Hashimoto ist das Opfer die Schilddrüse. Die wird eben durch die Attacken des Immunsystems, wird das Gewebe nach und nach zerstört und vernarbt dann und kann keine Schilddrüsenhormone mehr bilden. Und wenn nicht mehr genügend Schilddrüsenhormone im Körper unterwegs sind, dann geht halt der Stoffwechsel runter. Deswegen nehmen einfach, ich sag mal, es sind tatsächlich nicht alle. Also ich kriege immer mal wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, ich habe extremes Untergewicht, aber man kann sagen, 98% der Leute nehmen erstmal zu. Man wird total müde und erschöpft. Das, was ich erklärt habe, ganz viele, weil das die Basis des oder das Immunsystem sitzt ja größtenteils im Darm. Deswegen kriegen viele Leute Probleme mit Verstopfung, mit Durchfall, mit Allergien und so weiter. So, das Problem ist, jeder hat so ein bisschen andere Symptome und deswegen gibt es halt nicht ganz so viel pfiffige Ärzte, ganz so viel pfiffige Schulmediziner und was auch noch ein Problem ist, wir haben extrem veraltete Laborwerte in Deutschland. Das heißt, jetzt, du bist es ja mal so ein bisschen Latein, aber TSH, das ist ein ganz wichtiger Wert, der sollte, wenn es einem gut geht, um 1 sein, kann ein bisschen drunter sein, einen Ticken höher, je nachdem, wie das persönliche Wohlbefinden ist. Und bei uns in Deutschland gehen die Laborwerte oft bis 4,5. Ich kann immer nur das Beispiel sagen, ich hatte ein TSH in meiner schlimmsten Zeit von 2,8. Da bin ich wirklich nicht mehr vom Sofa hochgekommen. Wenn aber auf diesem Zettel der Referenzwert oben bis 4,5 geht, dann sagt natürlich ein Arzt bei 2,8, so super, mega. Also der TSH ist der Knaller. So, und das ist eben, das sind die Probleme, auf die viele Leute stoßen, warum viele Ärzte das nicht erkennen. Und wenn die Leute das Glück haben, dass die Ärzte das erkennen, dann sagen die, also sie sagen erstmal, es ist eine Schilddrüsenunterfunktion, den nächsten Schritt zu Hashimoto kriegen schon einige nicht. Und dann sagen die, hier ist eine Tablette, nimm die, alles wird super. Nein.
Das ist ja so ein bisschen die Falle, habe ich identifiziert. Hashimoto Day übrigens war sehr cool. Also wir haben ja auch viele Leute, die aufgrund von Hashimoto auch so ein bisschen auf Vitalpilze stoßen. Das war schon immer dann ein Begriff. Vor 5 Jahren habe ich das noch nie gehört. Dann durch die Vitalpilze, weil die da helfen können, immer mehr. Und da gingen auch die ganzen, ich weiß noch, wir haben ja diese Produkte für den Darm, für mehr Energie, für Schlaf. Und es kam dann wirklich nach auch, ich habe durfte einen Vortrag halten, da kamen ja viele dann auf uns zu, der über eigentlich mehr so über Schlaf ging und viele können echt nicht schlafen, haben also das Problem Schlaf. Viele haben keine Energie, wie du gerade gesagt hast. Das haben ja auch das Produkt dafür. Und es war fast schon wie Comedy, weil der Darm, das war ja mein eigenes Problem. Dadurch bin ich auf das Immunsystem gestoßen. Ich hatte meine Allergien und diesen ganzen Kram und war dann das erste Mal beim Heilpraktiker. Da ging die Reise im Prinzip los. Hab das Problem für mich gelöst. Es hat nur auch noch. Und das ist deswegen, hier auch nochmal festzuhalten, sehr diffus und ganz, ganz, ganz vielschichtig. Und was man dann immer hört, einmal dieses TSH, wo du sagst, das ist so ein Wert, der einfach falsch eingeschätzt wird. Und dann ist es irgendwie so, das kannst du vielleicht auch nochmal auseinandernehmen, es gibt ja dann diese zwei Hormone, T3 und T4 etc. Und die verschreiben dann einfach, weil sie denken, es ist eine Unterfunktion, irgend so ein Hormon. Und das ist ja gar nicht so gut, ne?
Ja, also nicht so gut. Es ist halt nicht so wirklich zielführend. Also man muss sagen, wir gehen jetzt einmal kurz in die medizinischen Details. Sorry, da müsst ihr jetzt alle durch. Also TSH ist kein Hormon der Schilddrüse, sondern das ist das Thyroid, das heißt Schilddrüse auf Englisch, Stimulating Hormon. Die Hypophyse schickt, wenn sie merkt, im Blut sind zu wenig Schilddrüsenhormone, schickt sie dieses besagte TSH an die Schilddrüse und das macht nichts anderes, als die wach zu rütteln. Hey, produziere Schilddrüsenhormone, es ist zu wenig da. Wenn aber das Gewebe vernarbt ist und nichts mehr da ist, dann kannst du die Schilddrüse schütteln, wie sie will, die kann nichts mehr produzieren. Und deswegen steigt der TSH und ich muss dir sagen, wie gesagt, bei 2,8 lache ich flach. Ich habe in letzter Zeit, und das hat auch ein bisschen was mit dem, was wir die letzten 2,5 Jahre durchgemacht haben, TSH-Werte von Leuten gesehen, die waren bei 128, wo ich mich frage, wieso leben die dann überhaupt noch? Und dass dann Arzt sagt, nö, ist ja, ja ein bisschen hoch, aber ist nicht so schlimm, da wird mir die Hutschnur platzen. So, das ist das eine. Und dann gibt es, du sagst T3, T4. T4 ist dieses Hormon, was die Schilddrüse produziert. Ganz wenig T3 im Darm und vor allem in der Leber macht unser Körper aus T4 das stoffwechselaktive T3. T4 ist schon ganz schön, aber da muss der Körper einen Schritt gehen. Und zwar muss er T4, das sind 4 Jodatome. Und durch Enzyme, die hauptsächlich in der Leber produziert werden, spaltet der Körper ein Jodatom ab. Und dann ist es dieses T3. Und T3 ist das, was uns Power gibt, was den Stoffwechsel anregt, was den Herzschlag anregt, was die Wärmeproduktion im Körper anregt, was unser Gehirn anregt, dass wir richtig denken können und. Und wenn der Körper, weil zum Beispiel, was bei ganz vielen Leuten heutzutage ist, einfach durch diese immense Umweltverschmutzung, die Leber total überlastet ist, dann schafft die das nicht, dieses Jodatom beim T4 abzuspalten und dieses stoffwechselaktive T3 herzustellen. Wenn das der Fall ist, und das ist wirklich, wirklich, also meine Erfahrung, über 10 Jahre mit Hashimoto-Betroffenen, bei, ich sag mal, 75% der Leute ist das so, dann kannst du denen so viel T4 geben, wie du willst, weil das sind die Tabletten, die wir verschrieben bekommen. Die sind auch noch synthetisch, kann der Körper nicht so richtig gut erkennen, aber es ist schon mal ein Anfang. Aber wenn die Leber überlastet ist und der Darm auch nicht richtig funktioniert, da passieren nämlich die anderen 20% der Umwandlung, dann kannst du T4 reinschießen, wie du willst. Es wird einfach nichts passieren im Körper, weil er nicht kann, er möchte, aber er kann nicht. So, und bei den Leuten, wo das so ist, da kann man natürlich die Leber entgiften, den Darm sanieren, das dauert alles lang. Man kann aber auch einfach dieses stoffwechselaktive T3 geben. Das gibt es nämlich auch als Tablette. Super, ne? So. Ah. Und dann erleben die es, habe ich selber erlebt, du nimmst das und denkst so, oh Gott, ein neues Leben geht los, das Licht geht an. Es fühlt sich an, als ob jemand den Stecker in die Steckdose gesteckt hätte und dir in die Nasenlöcher und dann geht's richtig los. Leider gibt's unter deutschen Ärzten dieses, oh nein, oh Gott, sie dürfen kein T3 nehmen, weil dann werden sie sofort an einem Herzinfarkt sterben. Ja, ich finde, ich nehme das schon über 10 Jahre und ich finde, ich sehe ja noch ganz lebendig aus.
Ah, okay. Das ist, also man merkt schon, Vanessa ist da sehr deep drin, ne? Also du hast dich da logischerweise nicht nur das Buch geschrieben und so weiter, sondern in Jahren damit auseinandergesetzt. Ich finde das mega spannend. Weil immer dieses T3 und T4 und TSH. Jetzt haben wir gehört, wie hängt das zusammen? Und du nimmst, vielleicht greife ich das schon mal vorab weg, ein natürliches Hormon. Und ich glaube, das war irgendwie ganz speziell gewonnen aus irgendwas, Erzähl mal, was das ist.
Also, wir haben auf der einen Seite die synthetischen Hormone, über die habe ich gerade gesprochen, die kann man in der Apotheke kaufen. Der Gag ist allerdings, ich glaube, die wurden erst so in den 70er Jahren eingeführt, da hat die Pharmaindustrie gesagt, Leute, ich habe eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen, weil L-Tyroxin, das ist dieses T4, ist mittlerweile eines der meistverkauften Medikamente auf der ganzen Welt. Stellt euch mal eine Apotheke an die Seite und guckt mal zu, ich habe das mal gemacht, wie viel von diesem L-Tyroxin über den Counter geht, damit wird richtig, richtig Geld verdient. So, bevor es diese synthetischen Hormone gab, gab es schon ganz, ganz lange natürliche Schilddrüsenhormone. Und die werden leider nicht aus Blümchen oder aus irgendwelchen Süßkartoffeln rausgeholt, sondern das muss aus der Schweineschilddrüse oder aus der Rinderschilddrüse gewonnen werden. Das wird dann gefriergetrocknet. Es gibt die als sozusagen offizielle Mittel, die man sich in Apotheken herstellen lassen kann. Dann ist die Dosierung festgelegt. Und man muss sagen, dass diese NDT heißen, diese natürlichen Hormone haben eben den Vorteil, dass da nicht nur dieses natürliche T3 und T4 drin ist, sondern eben ganz viele anderen Hormone und Enzyme, die eigentlich auch unsere Schilddrüse bildet, aber die wir eigentlich komplett ausblenden und sagen, die gibt's gar nicht. Und ganz, ganz vielen Menschen geht es sehr, sehr, sehr viel besser mit diesen NDT. Das Problem ist, dass Ärzte die auch wieder nicht so gerne verschreiben. Die sind relativ teuer, wenn man die selber bezahlen muss. Ich glaube, da liegst du so bei 80 € im Monat, je nachdem natürlich, wie hoch die Dosierung ist. Es gibt jetzt, ich habe immer Angst, das öffentlich zu sagen, weil ich Angst habe, dass das dann irgendwie verboten wird. Es gibt aus Holland frei verkäufliche Schilddrüsenhormone, die sind nicht so deklariert. Da ist auch die Dosierung nicht so richtig angegeben. Die nehme ich. Weil die tatsächlich noch einen Ticken, also ich würde die über meinen Arzt kriegen, gar keine Frage, die Verschreibungspflichtigen, aber meine private Krankenkasse sagt, nö, zahlen wir nicht, wir zahlen dir nur die synthetischen und deswegen, da ich ja halbe Schwäbin bin und immer auf den Preis achte, besorge ich mir die auch aus Holland, toi, 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 solange es die noch gibt und nehme die. So, das sind diese natürlichen Schilddrüsenhormone. Als ich esse eigentlich auch kein Fleisch, also als Hardcore-Veganer wird man damit nicht weiterkommen. Da muss man dann halt die synthetischen nehmen oder man muss über seinen Schatten springen. Aber ich möchte einfach nur, dass die Menschen wissen, dass es diese Möglichkeit auch gibt und dass es damit wirklich ganz vielen Menschen sehr viel besser geht als mit diesen synthetischen Hormonen.
Das sind das diese Hormone, die aus Schweinen irgendwie gewonnen werden?
Schweineschilddrüse und genau, du kannst dir entscheiden zwischen Schwein und Rind oder Kalb. Ich denke immer, geh mal raus auf die Straße, du siehst, dass wir dem Schwein einfach wahnsinnig viel näher sind als dem Rind. Und deswegen nehme ich immer die Schweineschilddrüse. Also genetisch sind wir tatsächlich dem Schwein näher als dem Rind. Deswegen, aber es ist, also da muss jeder immer, das sage ich ja sowieso immer bei Hashimoto, jeder muss immer für sich persönlich rauskriegen, was einem besser tut, was das eigene Wohlbefinden nährt. Und deswegen, ich bin super d'accord mit Schwein. Wenn jemand sagt, mir tut Rind besser, bitte.
Ja, das fand ich nämlich mega spannend. Das hast du, glaube ich, auf dem Hashimoto Day auch irgendwo erzählt. Dachte ich, muss ich nochmal nachfragen. Mega spannend. Aber sehr cool. Lass uns da nochmal zurückgehen. 2008 hat das so angefangen. Und du hast gerade gesagt, es war so krass, dass du teilweise vom Sofa nicht mehr hochgekommen bist. Da sind ja 3 Jahre vergangen, wo du praktisch nicht wusstest, was du hast. Wie kann man sich das vorstellen? Konntest du da noch arbeiten? Wie warst du da privat eingeschränkt? Kam das schubweise oder wie war das?
Also ich habe eigentlich nur noch gearbeitet. Also ich bin eigentlich zweimal die Woche nach Köln geflogen, damals noch zu RTL und habe sonst nichts mehr gemacht. Habe mich privat total zurückgezogen, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich kann ja niemandem erklären, was ich habe. Also es geht einem total schlecht, man hat auch keine Lust zu irgendwas, man ist immer müde, man ist immer erschöpft. In jedem Restaurant müsste man sagen, ja, aber ich vertrage das nicht und ich kann das nicht essen und können Sie das wegmachen und so. Und man hat auch immer die Angst, seine Freunde total zu nerven. Und also es hat sich alles total, ich habe mich total zurückgezogen und alles hat sich total reduziert. Das war, glaube ich, auch nicht lustig an meiner Seite in dieser Zeit, wenn man, also mein Ex-Mann hat ja ein lustiges Mädchen geheiratet und hat dann jahrelang so trauerglos zu Hause sitzen gehabt. Also Hut ab immer noch, dass er das mitgemacht hat. Ja, das war wirklich nicht schön und ich schreibe auch in meinem Buch von einer Situation, da saß ich in Düsseldorf am Flughafen zurück von RTL Richtung Hamburg und habe mit meiner Mutter telefoniert. Und die Frage, meine Eltern fragten natürlich auch mal, wie geht's dir? Und so, und ich konnte dann auch irgendwann mal nichts mehr sagen, weil man auch, es ist so alles auserzählt und es wird nicht besser. Und man hat ja auch keinen Bock, selber immer darüber zu reden, weil man dann noch schlechtere Laune kriegt. Und ich sagte dann den legendären Satz zu meiner Mutter, ganz ehrlich, weißt du, wenn der Flieger jetzt abstürzt mit mir drin, wäre ich auch nicht traurig. Im Nachhinein weiß ich, was für eine Katastrophe ich da ausgelöst hat. Und meine Mutter war natürlich total schockiert, wenn das eigene Kind sagt, es möchte sterben. Das ist natürlich ganz furchtbar. Und ich kann dir nur sagen, ich saß öfter, ich hatte damals ein sehr, sehr schnelles Auto. Und ich saß öfter in diesem Auto und dachte so, so, jetzt einmal auf die Autobahn, ein Brückenpfosten wäre meiner. Das habe ich natürlich alles nicht durchgezogen, aber das zeigt, wie schlecht es mir ging, weil es alles so aussichtslos schien, weil niemand mir sagen konnte, was da ist. Ganz viele Ärzte haben natürlich gesagt, irgendwie so, ja, vielleicht liegt es doch an der Psyche. Und ich wusste, es liegt nicht an der Psyche. Natürlich hat meine Psyche gelitten, aber ich wusste, die Ursache ist mein Körper und irgendwas ist da nicht in Ordnung. Verdammt nochmal, sagt es mir doch endlich. Und ja, das war wirklich eine harte Zeit.
Das glaube ich, das hört sich stark danach an. Dass 3 Jahre auch dann vergehen müssen, bis man dann, ich glaube, das ist dann gar nicht so nachzuvollziehen, weil Diabetes und so weiter oder andere, Diabetes ist jetzt auch nicht so wild, aber andere schlimme Krankheiten werden ja relativ schnell diagnostiziert. Und das Besondere bei Hashimoto ist ja, dass die Menschen lange allein damit sind. Und dann hast du 2000, also wenn 3 Jahre vergangen sind, 2011 die Diagnose dann selber im Prinzip dir gestellt. Und das ist dann ja wie ein Befreiungsschlag, oder?
Ja, in der ersten Sekunde war es wie ein Befreiungsschlag. Das Lustige war ja, ist eigentlich gar nicht so lustig, aber das Kuriose und es passt so gut zu dieser Geschichte war, dass eben mein Arzt sagte, okay, stimmt, wir haben es, das ist es. Aber er sagte, geh bitte mal noch zu einem Kollegen, der hat so eine Praxis, wo er so Ultraschall macht. Und dann, ich möchte, dass der sich einmal die Schilddrüse anguckt im Ultraschall, wie die aussieht. Ich gehe also zu diesem Arzt, ich habe Hashimoto, leole, so leg mich da hin, muss da irgendwie so meinen Kopf überstrecken. Der fängt an und sagt, da ist nichts. Und ich sage, wie, da ist nichts. Dann sagt er, da ist nichts. Ihre Schilddrüse ist total super, da ist nichts. Gehen Sie wieder nach Hause. Ich so, dusch. Also wieder so ein Schlag gegen den Kopf. Ich bin meinen Arzt angerufen und habe gesagt, ey, der sagt, da ist nichts. Dann sagt er, das kann nicht sein. Schickte mich nochmal 14 Tage später oder 4 Wochen, was weiß ich, zu einer anderen Praxis, zu einer, ich glaube, Frauenärztin. Die guckte sich das an, drehte den Bildschirm um und sagte, Frau Blumhagen, es ist eindeutig. Schauen Sie, auf der linken Seite ist gar kein Gewebe mehr, was reagiert auf diese Ultraschallwellen. Und auf der anderen Seite, die andere Seite sah aus, als ob so ein Holzwurm sich durchgefressen hat. Da waren lauter so kleine Tunnel durchgefressen. Dann sagte sie, ja, und da, das ist einfach die Autoimmunreaktion in ihrer Schilddrüse. Also ich habe erstmal wieder so einen Dämpfer gekriegt, so nee, da ist nichts, bis mir dann jemand anders sagt, ja, es ist wirklich eindeutig. Also da ist nicht mehr viel an Gewebe, was funktioniert. Und dann hatte ich erst die wirkliche Diagnose, die wirkliche Bestätigung. Ich habe selber im Bild gesehen, weil Blutwerte können ja mir viel erzählen. Und dann begann, wie gesagt, ja eigentlich erstmal die Suche, weil natürlich habe ich auch erstmal hier diese berühmten L-Tyroxin verschrieben bekommen und merkte einfach irgendwie schnell, okay, das bringt irgendwie nichts. Also irgendwie muss da mehr sein. Und dann bin ich in die Recherche gegangen. Jetzt muss man sagen, tatsächlich bringt mir dann doch meine journalistische Ausbildung was, weil ich einfach dann so einen Recherchetrieb habe und so, ich will das wissen und ich will das rauskriegen. Ich habe unglaublich viele Leute genervt. Ich bin zufälligerweise nach New York in Urlaub geflogen und habe da wirklich alle, jetzt sind Büchereien in New York ja wirklich geil, also oder Buchhandlungen, und habe da wirklich alles mitgenommen. Zu dieser Zeit gab es hier einfach, da gab es ein Buch in Deutschland auf Deutsch von einer wirklich ganz süßen Ärztin vom Bodensee. Hat einen irgendwie so als nicht so wirklich weitergebracht. Und in Amerika gab es eben schon viel mehr. Und ich bin dann auch wirklich zu Experten hin und habe mich dann in die Praxis gesetzt und habe gesagt, ich werde jetzt nicht Ihre nächste Patientin, aber bitte erzählen Sie mir ein bisschen. Und die Amerikaner sind halt total offen und erzählen dann, finde es total cool, dass jemand kommt und fragt. Und mit diesem Wissen bin ich dann zurück nach Deutschland und habe dann hier versucht, alles Mögliche umzusetzen. Hat ganz viel, ich schreibe auch in meinen Büchern ganz offen über Try and Error. Mein Gott, was bin ich auf die Schnauze geflogen. Ich habe halt irgendwie bei einem anderen Besuch in New York, so oft war ich noch gar nicht in New York, das hört sich jetzt irgendwie nur so an, habe ich gemeint, ich müsste in so einem, da gibt es ja diese Vitamin-Shops, also diese Nahrungsergänzungsläden, die es hier noch gar nicht gab, und ich meinte, ich musste unbedingt so einen Shake mit hochdosiertem Jod nehmen. Jod ist so ein ganz prekäres Thema bei Thema Hashimoto und saß dann eben im Starbucks 2,5 Stunden auf der Toilette. Das kam aus allen Richtungen raus, weil einfach der Stoffwechsel plötzlich so wahnsinnig angeregt wird. Das Gute war, dass es damals schon Free WLAN gab bei Starbucks. Das heißt, der Ex-Mann war beschäftigt und ich war auch beschäftigt. Und dann, es ist dann und so, also ich bin halt sowas, so jemand, ich probiere alles aus und manchmal fliege ich auf die Schnauze und manchmal ist es super. Aber du siehst ja, ich lebe noch, mir geht's gut. Es ist, ich gebe das auch mal so ein bisschen als Message raus. Wir müssen diese Angst verlieren, dass wir sofort sterben, wenn wir irgendwas ausprobieren. Im Zweifel sitzt man halt mal 2 Stunden auf dem Klo, das geht einem einen halben Tag schlecht, aber so, dann weiß man, es geht oder es geht nicht oder es funktioniert oder es funktioniert nicht und dann kann man ja weitermachen.
Ja, Gott sei Dank überlebt. das ist auch cool. Also da kann man dann auch sehen, du hast dann 2012, also schon so ein Jahr später, das Buch schreiben dürfen. Und da ist jetzt allerhand drin. Also da ist einmal das ganze Wissen zu, also was ist das überhaupt, den Hormonen, welche man einnimmt. Ich habe mal das Inhaltsverzeichnis hier reingeschaut. Und da stehen aber auch so Sachen wie, so Lebensstilveränderungen würde ich sie jetzt mal nennen. Also man kann jetzt nicht nur irgendwie Jod weglassen und die Tablette nehmen, sondern du hast da einiges mehr identifiziert. Vor allem, und das haben wir ja auch bei uns identifiziert, wenn es um Darm und Immunsystem allgemein geht, Ernährung. Da hast du dann nochmal extra ein, ich nenne es mal, die Hashimoto-Diät, so hast du es genannt, entworfen. Was du hast auch bei TikTok, jetzt habe ich gesehen, über sogenannte Trigger gesprochen. Und da dachte ich so, das ähnelt sich oder ähnelt sehr dem, was wir eigentlich Leuten allgemein über das Immunsystem erzählen. Was sind denn so Sachen, die für manche Menschen ganz normal sind, die man bei Hashimoto aber am besten mal weglässt?
Genau, also die alte Frau Blumhagen ist jetzt bei TikTok und da fühlt man sich echt immer so, ey, was muss ich denn jetzt machen? So, ja. Genau, das ist ganz lustig gewesen, weil ich habe dieses Video mit den Triggern habe ich bei Instagram, bei Facebook und bei TikTok gepostet. Aha. Und der Witz ist, auf jeder Plattform reagieren die Leute an, das ist ganz spannend.
Das da haben kann wir man auch gemerkt.
Tolle Sozialstudien kann man da auf jeden Fall führen. Ja, so, die Trigger. Also es gibt, du hast es schon gesagt, Ernährung ist ganz wichtig beim Thema Hashimoto und man muss einfach, und da haben viele Leute wirklich große Schwierigkeiten, sein Leben ändern. Ja, man muss seinen Lebensstil ändern, wenn man möchte, dass es einem gut geht. Und das habe ich oft bei Lesungen oder bei Vorträgen, dass die Leute sagen, Mensch, ich möchte auch so schlank sein wie du. Also das ist jetzt nicht mal, also nicht meine Worte, sondern die Worte der anderen. Ich möchte so schlank sein wie du, ich möchte so gut drauf sein wie du, ich möchte so schöne Haare haben, so schöne Haut und so weiter. Und dann sage ich, ja, macht einfach das, was in meinen Büchern steht. Nichts anderes tue ich. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ihr macht das jetzt alles. Ich gehe aber in Wirklichkeit 2x die Woche zum Arzt und lasse mir irgendwie einen Wundercocktail spritzen und kann so weiterleben wie bisher. Natürlich ist das nicht so. Es gibt ja einen Grund, warum dieses Hashimoto ausgebrochen ist und wir müssen diese Ursache bekämpfen. Diese Ursache kann ein Epstein-Barr-Virus sein. Bei den allermeisten liegt es in der Familie. Also ich habe es zum Beispiel von meinem Vater vererbt bekommen und dann gibt es Trigger, warum sowas ausbricht. Und diese Trigger, die den Ausbruch fördern und die Schübe und die Verschlechterung fördern, die müssen wir einfach bekämpfen. Das ist bei Hashimoto, es tut mir leid, es ist so, Punkt 1, Gluten. Gluten ist eine Katastrophe und nein, mir schreiben tatsächlich Leute, Gluten ist wichtig, dass wir das essen.
Krass, okay.
Why? Nein, Gluten ist eine Katastrophe. Gluten ist der Kleber in Weizen, in Roggen, in anderen Getreiden. Der ist von Natur aus da drin und der war vor 500 Jahren auch noch gar nicht schlimm. Aber heutzutage ist es ja so, dass das, was wir essen, ja mit der ursprünglichen natürlichen Version dieser Getreidesorten, wenn es die überhaupt früher schon gab, gar nichts zu tun haben. Denn die Industrie, Monsanto, wie diese ganzen tollen Firmen heißen, die haben dafür gesorgt, dass aus einem Glutenmolekül, was ursprünglich mal so klein war, so ein Glutenmolekül geworden ist, weil es einfach super geil ist einzusetzen und super günstig einzusetzen in irgendwelchen Produkten, die die Industrie herstellt. Das heißt, unser Immunsystem ist eigentlich trainiert darauf, dieses Glutenmolekül zu erkennen, aber nicht das. So, deswegen Gluten schärft einerseits die Entzündung in der Schilddrüse, weil diese Glutenmoleküle so aussehen wie die Antikörper in der Schilddrüse. Das heißt, viel Gluten, viel Entzündung, viel Zerstörung der Schilddrüse. Und Gluten sorgt dafür, dass wir ein Leaky Gut bekommen, eine löchrige Darmschleimhaut. Da hat unser lieber Henning Pless, ich bin so ein Riesenfan, einen mega Vortrag gehalten beim Hashimoto Day. Also ja, besser kann man das wirklich nicht zeigen. Und was sich viele nicht vorstellen können, Gluten, das ist wie so Kleister. Und das legt sich über unsere Darmschleimhaut. Und unsere Darmschleimhaut, da sind lauter so kleine Tentakel drin, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei zu holen. Alles, was wir brauchen. Und wenn wir Gluten essen, passiert das. Diese Tentakel werden platt gemacht und wir haben so eine eklige, glibberige Schicht drauf. Das heißt, wir kriegen immer weniger Nährstoffe. Kriegen wir sowieso immer weniger, weil in unserem Essen immer weniger drin ist. Ähnlich sieht es mit Milchprodukten aus. Ähnlich sieht es mit Soja aus. All solche Sachen schon mal prinzipiell streichen. Dann Stress vermeiden. Da muss ich zugeben, da bin ich wirklich super schlecht drin. Ich liebe Stress und ich liebe, wenn viel los ist. Also das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen der Hinkefuß, wo ich mal denke, so ja, allen anderen Leuten sagen, sie sollen Stress vermeiden. Und Vanessa ist die absolute Pfeife in Stress vermeiden. Aber irgendwas muss man ja auch noch im Leben haben, was man falsch macht. Dann ist Elektrosmog ein großes Thema. Wir sind umgeben von Handys, von Computern, von Fernsehern, von WLAN. Nachts einfach das WLAN rausziehen. Ich mache sogar was ganz Verrücktes. Mein Mann hasst mich dafür. Ich gehe abends, wenn ich nochmal das letzte Mal auf Toilette gehe und alle das Licht ausgemacht haben, gehe ich an den Stromkasten und mache tatsächlich diesen Stromkreis, der im Schlafzimmer ist, mache den einfach raus. Gut, dann kann man nachts nicht das Licht anmachen, aber was soll der Blödsinn? Unser Körper hat weniger Stress nachts. So, solche Sachen kann man zum Beispiel machen. Dann Nahrungsergänzungsmittel, da werden viele sagen, aber wir haben so tolle Lebensmittel. Ja, wir haben alle Mängel, wenn es um das Thema Vitamin D geht, um das Thema Eisen bei den Frauen, Magnesium. Das kann man alles mal beim Arzt checken lassen und dann kann man das auffüllen. Und so gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die man im Leben ändern kann. Und wenn man das dann alles gemacht hat und für sich rausgefunden hat, wo die Probleme liegen, dann geht es einem auch wieder gut mit Hashimoto.
Ja, das sind tatsächlich auch die Dinge, die man bei Darmgesundheit einhalten würde. Und ich kann mir vorstellen, die Reaktion, wenn du das jemandem sagst, wir haben auch unseren Leuten in der Immunkur erzählt, ja, Zucker, also gerade
Zucker ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja.
Ja, beim Darm ist es vor allem dann halt der Zucker und auch die Milch mal weglassen und Gluten und E-Smog und so weiter hat man auch mit dabei tatsächlich. Und dann stößt man schon so ein bisschen auf, naja, das kann man doch, aber das ist doch ganz normale Nahrung, so, daran kann es nicht liegen.
Genau. Ich bin immer so erstaunlich, dass die Leute immer das Gefühl haben, ich will ihnen was wegnehmen. Und dann sage ich immer, du, von mir aus kannst du essen, was du möchtest. Du hast mich gefragt, was ich mache und was einfach meine Erfahrung der letzten 10-12 Jahre ist, was wirklich gut funktioniert. Also ich kriege das ja auch mal zurückgespiegelt von den vielen Leuten, die das dann umsetzen. Und wenn jemand sagt, ich habe nach 3 Wochen Gluten weglassen, 10 Kilo abgenommen und ich habe das Gefühl, mein Leben startet von neu, dann denke ich immer so, habe ich vielleicht doch ein bisschen recht gehabt. Also wie gesagt, ich möchte niemandem Wachs wegnehmen. Ihr fragt mich, ich sage euch, was funktioniert. Do it or leave it. Mach damit, was du möchtest. Das Wissen ist da.
Ja, das kann ich unterschreiben. Also wenn es ums Immunsystem geht, da durfte ich mich auch jahrelang mit beschäftigen, mit meiner eigenen Darmsanierung. Daher kommen die Sachen ja, weil wir haben es gehört von Henning. Er hat übrigens auch sein Rohr da gezeigt mit diesen kleinen Tentakeln, die er da so hat und sowas alles.
Und seiner Pupsen-Bauchtasche ist es
das so. Die hat er auch gezeigt.
Also alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, geht mal auf die zum Beispiel die Instagram-Seite von Henning Pless, dein Heilpraktiker aus Kiel, und schaut euch die Videos an. Es ist erstens bestes Entertainment, aber man lernt auch so, so viel.
Der absolute Knaller, wirklich. Auch die Energie, die dieser Mensch hat, spricht für das, was er erzählt. Da kommt die Energie ja her.
Ja.
Und das Wissen hast du in dein Buch gepackt. Also die ganzen Lebensstilsachen, Ernährung, auch nochmal extra Hashimoto-Diät. Und da kann man das nachlesen. Sehr, sehr spannend, weil viele ja, ich glaube, du hast mal gesagt, circa 8 Millionen Menschen, also 10% der Menschen haben das, wissen es aber wahrscheinlich noch nicht.
Also 8 Millionen ist so die offizielle Zahl, wenn ich mit Ärzten spreche, also alternativen Ärzten, nicht Schulmedizinern, dann sagen die, wir gehen eher aus von 11 Millionen plus. Und du sagst schon, ganz viele wissen es nicht. Also auf der einen Seite kriegen viele erstmal, wenn überhaupt, die Diagnose Unterfunktion. Den nächsten Schritt zu gucken, ob da wirklich ein Autoimmunprozess ist, den schaffen viele Ärzte dann leider nicht. Also ich würde sagen, die Leute, die Unterfunktion haben, 98% haben in Wirklichkeit ein Hashimoto. Und man muss auch einfach sagen, die Zahl der Betroffenen ist bei den Frauen wesentlich höher. Aber tatsächlich kriege ich auch mit, dass es immer mehr Männer sind. Warum ist das so? Männer sind ja eher so, du bist jetzt ein leuchtendes anderes Beispiel, aber Männer sind ja eher so, die sagen, oh ja, habe ich 5 Kilo zugenommen, kaufe mir einen neuen Gürtel, bin ich ein bisschen müde, trinke ich mal Kaffee. Also da ist einfach die Sensibilität nicht so wie bei Frauen ihrem eigenen Körper gegenüber und dem eigenen Aussehen gegenüber. Aber auch die werden ja immer gesundheitsbewusster und deswegen, glaube ich, wird die Zahl der Diagnosen bei den Männern auch immer mehr. Die aber dann tatsächlich, das kriege ich in vielen Nachrichten oder in vielen Gesprächen mit, die haben einfach ein ganz großes Scheu damit, so irgendwie irgendwo hinzugehen, weil die denken, ich bin auch ein Kerl, das macht mir doch nichts und so. Aber auch da wandelt sich so ein bisschen das Blatt, ja.
Ja, das ist spannend. Ich glaube, beim Hashimoto Day waren es so 150 Personen. Und du hast, glaube ich, am Anfang gefragt, ob auch Männer dabei sind. Und ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 waren oder so.
Es waren 2 begleitende Männer, also die Ehemänner, ja, genau. Was ich schon mega cool finde. Da habe ich gesagt, wir treffen uns 15:30 vor der Tür, weil da geht die Sky-Übertragung Fußball los. Und tatsächlich nachher kam noch ein betroffener Mann.
Ah ja.
Der tatsächlich so ein bisschen aus meinem erweiterten Bekanntenkreis kam. Ja, genau, ein betroffener Mann war da, der Rest waren Mädels.
Ja, okay, also Männer, das wird auch mehr werden. Wer hier zuhört und denkt, oh, das klingt aber stark nach dem, was ich da auch erlebe, kann da mal nachgucken. Was ich auch sehr spannend fand, das war auch beim Hashimoto Day, gleich das erste Interview war mit deiner Heilpraktikerin, die dir wahrscheinlich sehr geholfen hat auf deinem Weg, und war die Ilona. Und die hat auch viel, was ich sehr spannend finde, weil wir kommen ja so aus der TCM-Ecke, Yoga ist auch bei uns ein wichtiges Thema, hat sie so ein bisschen die Psychosomatik angesprochen, beziehungsweise gibt es bei Hashimoto auch so eine Art seelische Ursachen. Und das ist ja so ein bisschen auch ihr Ding, habe ich so wahrgenommen. Weil ich habe oftmals, wenn es um Hashimoto geht und dann kommen die Leute, dann fragen die, was kann ich jetzt nehmen, damit das jetzt weg ist? Aber die wollen irgendwie gar nicht sich damit auseinandersetzen, wo das vielleicht herkommt. Und da habe ich mir so überlegt, eine coole Frage an dich wäre eigentlich, wenn du jetzt mal so, das ist ja fast, ja, das ist ja über 10 Jahre her, wo du die Diagnose bekommen hast, eigentlich ziemlich genau, was würdest du dir damals raten zu tun oder was könntest du ändern damals, damit es gar nicht so schlimm wird?
Also bei mir ist das ganz klar, die Ursache liegt auf der Hand. Es gibt 2 Ursachen, die zeitlich sehr eng zusammen sind. Einmal der Tod meiner Großmutter, Mutter meines Vaters, mit der ich bin fast so ein bisschen bei der aufgewachsen und mit der ich emotional sehr, 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 sehr eng verbunden war. Und tatsächlich war das so eine Phase, die ist ein paar Monate vor meiner ersten Hochzeit gestorben und es war gar keine Zeit zu trauern, weil einfach so ein Riesenbohai da war mit dieser Hochzeit. Ich habe auf Sylt geheiratet, ein Riesending. Das ist das eine. Und tatsächlich im zeitlichen Zusammenhang habe ich damals, was totaler Schwachsinn war, da wollte einfach nur eine Frauenärztin richtig viel Geld verdienen, habe ich mit Mitte 20 eine Gebärmutterhalskrebsimpfung bekommen. So, also ich hatte schon jahrelang Sex, muss man ja einfach mal so sagen. Und man weiß ja, dass diese Impfung nicht so ganz ohne ist. Und tatsächlich diese Kombination aus beidem hat mein Hashimoto ausgelöst. Also Finger weg von dieser schwachsinnigen Impfung, vor allem zu diesem Zeitpunkt, wo es einfach nur darum, Geld zu verdienen. Ich habe auch vor 5 Jahren tatsächlich so eine Krebsvorstufe gehabt. Da kann man dann sagen, super, vielen Dank für das Hashimoto und dass es nichts gebracht hat.
Krass.
Und diese Trauer mit meiner Großmutter habe ich jetzt im Nachhinein sehr viel dran gearbeitet, aber damals halt überhaupt gar nicht. Und das Schöne, was du ja angesprochen hast von Ilona, die hat ja dann, ist ja darauf eingegangen, dass wir uns klar machen müssen, also die Schilddrüse liegt ja hier. Bei den Männern sieht man das gut, weil da euer Adamsapfel ist. Bei den Mädels ist das ja nicht so. Ja. Und tatsächlich, das ist das Halschakra. Und es geht darum, unsere eigene Wahrheit zu sprechen. Und gerade wir Frauen kriegen ja so in der Erziehung, jetzt halt mal mit deiner Meinung hinterm Berg, das interessiert niemanden, fall nicht auf, sei mal nicht so laut, steh nicht so für deine Bedürfnisse ein, ordne dich unter. Das sind alles die Sachen, die wir tatsächlich selbst im 21. Jahrhundert immer noch beigebracht kriegen. Also ich bin 1977 geboren in einer Zeit, wo die 68er gerade vorbei waren und die Mädels nach vorne gegangen sind. Und meine Mutter ist eine total moderne Frau, die war Lehrerin, die hat immer gearbeitet, die hat ihr Ding gemacht. Und trotz allem habe ich das mitbekommen. Also ich kann mich immer erinnern, dass meine Mutter immer gesagt hat, sei nicht so laut. Psst. So. Und jemand, der ja immer schon so gequatscht hat, wie ich heute quatsch, hat trotzdem diese Krankheit bekommen. Und tatsächlich, ich erzähle das ja auch immer ganz offen, ich bin seit 2015 bei meinem Dr. Schlumpf, sage ich immer, ich kann mir einen Namen wahnsinnig schlecht merken. Der heißt natürlich nicht Schlumpf mit Nachnamen, der heißt Thomas mit Vorname, irgendwie anders mit Nachnamen, und das ist mein Hypnosetherapeut. Also ich habe meine Kindheit, meine verkorkste erste Ehe, alles, was man so mitgemacht hat, hatte ich eben mit diesem Hypnosetherapeuten durchgearbeitet. Auch Sachen, die vor meiner Geburt, also was so meine Vorfahren, mein Opa und sowas, die alle verbockt haben, das wird einem ja über die Familie auch alles weitergegeben. Das habe ich alles tatsächlich jetzt abgearbeitet. Und kann damit sagen, also jetzt muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Vielen Hashimoto-Patienten wird ja mal gesagt, es ist die Psyche. Es ist nicht die Psyche. Es ist natürlich ja, was im Körper passiert. Aber unsere Psyche hat einen immensen Einfluss auf unseren Körper. Und je mehr ich meine ganzen Kindertraumata, wie auch immer, abgearbeitet, also ich bin nicht geschlagen worden oder vergewaltigt, ne? Aber jeder schleppt ja irgendwas mit sich rum. Und je mehr ich das abgearbeitet habe, umso mehr Schritte nach vorne habe ich mit meiner Gesundheit und mit meinem Hashimoto getan. Und das ist eben auch ganz wichtig. Und also das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Und ja, es ist wichtig, auch diese Seite der Medaille anzugucken. Es ist natürlich aber genauso wichtig, Gluten wegzulassen, Leute. Also hier jetzt nicht schwach werden bei der Nummer.
Ja, mega gut, weil ich glaube, das ist nochmal eine Ebene, die viele da überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die aber durchaus massive Auswirkungen hat einfach. Wir haben nämlich passenderweise auch hier die Jessica Witte-Winter, ist auch eine Moderatorin. Ich glaube, sogar war sogar mal bei Sat.1.
Ganz bestimmt. Wir waren alle bei Sat.1.
Ja, hat sie, glaube ich, auch. Sie ist jetzt im Radio und so weiter, aber sie ist auch Hypnosetherapeutin. Und da, wenn mich das schon immer interessiert hat, habe ich sie dazu auch hier in dem Format gehabt. Hab viel über das Unterbewusstsein gelernt, was da so für Blockaden sind und was die überhaupt in unserem Leben da alles so ausmachen können. Also es ist auf jeden Fall eine Ebene, die extrem wichtig ist. Und das ist cool zu hören, dass du das sogar komplett gemacht hast. Und diese ganzen Traumata.
Ja, genau, also mache ich immer noch. Das ist, jetzt bin ich hatte so Phasen, wo ich wirklich alle 14 Tage oder so bei ihm war. Das ist auch wirklich anstrengend, ne? Also man sitzt da 2 Stunden und man wühlt an seinem Unterbewusstsein rum. Und das ist, also ich saß teilweise im Auto, Tränen überströmt, bin nach Hause gefahren, weil da irgendwelche Sachen rauskamen, die man irgendwie einfach nicht so gern haben möchte. Oder fuhr nach Hause und es hat alles weh, weil man so gearbeitet hat in dieser, das ist ja jetzt nicht so wie auf der Bühne, dass man irgendwie wie so ein Brett über 2 Stühle gelegt wird und irgendwie ein fetter Mann sich auf einen setzen kann, sondern das ist, man ist zwar so ein bisschen schläfrig, aber man kann jede Sekunde aufstehen und rausgehen, ne? Also man darf das nicht verwechseln. Das Tolle ist, dass tatsächlich in der Zeit danach das Unterbewusstsein das alles selber weiter verarbeitet und man muss da nicht mehr viel machen. Das ist ganz schön. Aber also ich gehe auch heute noch, wenn sich irgendwelche großen Berge vor mir auftun, wo ich denke so, puh, okay, also da müsste ich jetzt nochmal rangehen, dann schreibe ich eine E-Mail an meinen Dr. Schlumpf. Lieber Thomas, ich muss mal wieder vorbeikommen, wann klappt's? Und dann fahre ich da hin und dann machen wir das nochmal. Also das ist schon eine tolle Sache, wenn man so jemanden hat. Das war auch, glaube ich, der zweite oder dritte Therapeut. Ich war vorher nochmal bei anderen Leuten mit denen, wo ich schnell gemerkt habe, okay, wir zwei kommen nicht zusammen. Aber da habe ich tatsächlich mein psychologisches Zuhause gefunden.
Ja, das hat Jessica auch erzählt, dass es wichtig ist, dass da eine Art Bindung entsteht, weil der geht ja in dein Unterbewusstsein rein. Das ist ja auch intim sozusagen.
Ja, und totales Vertrauen. Öffnen,
ja. Und dann kommt das so hoch und man verarbeitet das. Also ich glaube, das ist eines der unterschätzten Tools, die es so gibt, weil das Unterbewusstsein ist ja massiv viel größer als unser Bewusstsein an sich oder der bewusste Zustand. Unglaublich interessant. Also mich interessiert das selber auch richtig krass. Da werde ich weiter forschen.
Aber das was ist so was, was bei uns überhaupt gar nicht, ne? In Amerika hat jeder einen Therapeuten, ob das immer gut ist, ist jetzt die andere Frage, ne? Ob das nicht auch so eine Modeerscheinung ist. Aber bei uns ist das vielleicht in den letzten Jahren, wo auch viele, gerade viele Prominente über ihre Depressionen gesprochen haben, ist das vielleicht so ein bisschen mehr im Mainstream angekommen. Aber ich glaube, es ist immer noch nicht gang und gäbe. Und das Problem ist eben auch, dass, also ich zahle meinen Therapeuten selber, aber viele Menschen, die das über eine Krankenkasse abwickeln wollen, haben große Probleme, jemanden zu finden, weil es einfach zu wenige gibt. Ja. Und zu viele Betroffene.
Auch dieses ganze Thema zum Beispiel so NLP, also dieses neurolinguistische Programmieren oder Affirmationen und so weiter, ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen verrucht, aber das sind meistens so Verkaufstrainer. Und das hat ja alles so einen Beigeschmack irgendwie, so einen richtigen guten Hypnosetherapeuten zu finden, ist tatsächlich vielleicht gar nicht so einfach. Aber es wird sich wahrscheinlich lohnen, in jedem Lebensbereich, nicht nur, wenn man jetzt Autoimmunerkrankungen hat, da mal nachzugucken. Das ist ein Thema, das fasziniert mich sehr. Das ist mega cool.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ich glaube, unsere Gesellschaft ist gar nicht so drauf gepolt, allgemein Coachings in Anspruch zu nehmen. Ich habe zum Beispiel auch noch einen Jobcoach. Also mein Werner, den ich seit 20 Jahren kenne. Und immer, wenn es im Job irgendwo hakt, früher mehr als heute, gehe ich dahin und sag, okay, ich habe das und das Problem, was mache ich jetzt? Und dann setzt er mich auf den Pott und sagt, ey Vanessa, ganz ehrlich, das Problem sprechen wir seit 20 Jahren. Meinst du das wirklich so? Oder er sagt, oh spannend, das ist eine neue Sache, lass uns das mal angucken. So, und das ist, glaube ich, eine Sache, die viele Leute, dass das vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass man sich einfach Hilfe holen kann. Und dass das super erfolgreiche Menschen haben, alle Coaches in allen Bereichen. Also super reiche Leute haben einen Fitnesstrainer, die haben einen Ernährungsberater, die haben Coaches, die sie im Job weiterbringen, bestimmt auch auf der psychologischen, auf der psychischen Ebene. Und das ist nicht verwerflich, das zu machen, ganz im Gegenteil.
Ja, für viele bedeutet das irgendwie dann so eine Art Schwäche oder sowas. Oder man weiß es im Prinzip gar nicht. Also auch wir haben für unser Geschäft sozusagen Business Coach damals gehabt oder auch im Gesundheitsbereich. Biohacking war damals auch ein wichtiges Thema bei uns. Also ohne das wäre ganz viel hier überhaupt nicht möglich gewesen. Deswegen mega gut. Was würdest du jetzt vielleicht als abschließende Frage, vielleicht nicht vor 10 Jahren, sag mir mal vor, wenn 2008 ist das alles angefangen. Ich denke mal, es ist immer schlimmer geworden, 2009, 2010. Und vielleicht haben jetzt viele Menschen, die das hier hören, gesagt, oh krass, ich habe auch das und das. Was würdest du dir 2010 mit deinem jetzigen Wissensstand raten? Vor der Diagnose. Vor der Diagnose.
Vor der Diagnose. Ganz schnell die Diagnose kriegen, würde ich mir raten. Also ich glaube, das Allerwichtigste, und das sage ich auch immer allen Leuten, wir müssen wieder anfangen, auf uns und unseren Körper zu hören und auf uns und unseren Körper zu vertrauen, weil unser Körper uns ganz klare Signale gibt. Das ist nur alles so verschütt gegangen. Und was ich auch immer so in der Zusammenarbeit mit Betroffenen feststelle, wir haben eine unglaubliche, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also diese Halbgötter und Weiß und alles, was uns der Arzt sagt, ist das gelobte hohe Lied und so. Und da müssen wir die alle mal ein bisschen runterholen, weil das sind keine Halbgötter und Weiß, das sind Menschen wie du und ich. Die haben im Zweifel, haben sie eine gute Idee oder sie haben keine gute Idee. Also dieses mehr auf mich selber vertrauen und mir selbst vertrauen und mir selber zuhören und mich sich auf mich mehr verlassen. Und das ist was wir alle, glaube ich, ganz komischer Weise verloren haben. Und ich weiß gar nicht, an welcher Stelle und ich weiß nicht, warum und warum wir alle so obrigkeitshörig geworden sind. Und das sieht man ja, hat man ja auch in den letzten 3 Jahren gesehen, das hat mich sehr erschreckt, wie obrigkeitshörig viele Menschen waren und wie wenig viele Menschen selber nachgedacht haben und das bis heute tun. Ich meine, die Situation da draußen hat sich ja nicht verbessert. Das ist was ich mir selber sagen würde. Das glauben immer alle nicht, aber mein Selbstbewusstsein ist auch nicht so riesig und ich hinterfrage mich immer ganz viel und stehe immer noch relativ wenig selber für mich ein und habe das damals eben auch nicht gemacht. Irgendwann mal kam so die Trutzphase durch, wo ich gesagt habe, so jetzt will ich es aber wissen, ihr ganzen Kanaillen. Aber genau, das ist sowas. Also sich selber vertrauen und auf sich selber hören und auch wieder so ein Körperbewusstsein sich selber irgendwie zu schaffen, was, glaube ich, für viele ganz, ganz, ganz schwierig ist.
Ja, also die Antennen auf Empfang stellen, offen sein.
Einfach Fragen stellen, dass die Leute, also das, was andere machen, hinterfragen und nicht immer nur so als gegeben hinnehmen.
Ich glaube, da haben wir auch, also ein Ziel dieses ganzen Formates hier ist auch nicht nur Kraft der Natur, sondern Ganzheitlichkeit als Begriff, auch mal Beispiele dafür zu finden. Und sicherlich gehört Medizin und Ärzte irgendwie dazu, aber es gibt dann halt noch 40, 50, keine Ahnung, andere Methoden oder Ansätze, bestimmte Dinge halt einfach mal zu unterleuchten. Und da haben wir hier, glaube ich, einen bunten Blumenstrauß insgesamt schon gesehen. Und du hast nicht nur die Bücher geschrieben, die da ja natürlich jetzt sehr empfehlenswert sind, wer sich jetzt identifiziert hat, oh, da muss ich mal nachgucken, vielleicht hilft das da schon weiter. Aber was wir ja da sehr, sehr spannend finden, ist deine Community dazu, weil du hast Hashimoto Deutschland gegründet mit dem Zitat 2012, hast du das gesagt, hast du beschlossen, dass Hashimoto in Deutschland so bekannt werden muss wie Diabetes. Das ist das Ziel der Community. Vielleicht kannst du mal erklären, warum hast du das gegründet und was macht ihr da?
Also ich habe das gegründet, weil mir relativ schnell klar war, als das irgendwie bekannt wurde mit meinem Hashimoto, dass ich habe so einen Zulauf von Menschen, ich habe so viele Nachrichten, E-Mails jeden Tag bekommen. Es haben Leute auf meiner Privattelefonnummer angerufen, wo ich gar nicht weiß, wo die her hatten und haben ihre Geschichte erzählt. Egal wo ich bin, ob ich im Bioladen stehe, ob ich am Hauptbahnhof stehe, ob ich am Flughafen stehe, es kommen überall Leute zu mir, Menschen quatschen meine Eltern an und ich habe eben gemerkt, okay Leute, das ist ein Riesenthema und ich habe auch ganz schnell gemerkt bei den ersten Veranstaltungen, wo ich war oder Lesungen, die ich gehalten habe, dass die Leute immer das Gefühl haben und das war ja auch mein Problem 3 Jahre lang, ich spinne, also jeder Arzt sagt einem, sie sind nicht ganz dicht, sie bilden sich das ein und ich bin ganz allein damit auf der Welt. Und das haben wir beide ja gesehen beim Hashimoto Day, der ja im August hier in Hamburg stattgefunden hat zum ersten Mal, das habe ich ja gesagt, Leute, nutzt diesen Tag, bildet Netzwerke, bildet WhatsApp-Gruppen, tauscht eure Handynummern aus, vernetzt euch auf Instagram oder wie auch immer. Stärkt euch gegenseitig. Das ist so wichtig. Und ganz viele Leute, die meine Bücher zum ersten Mal lesen, schreiben super interessant, mega Hinweise. Aber ich habe das gelesen und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil das ist meine Geschichte und ich bin zum ersten Mal, fühle ich mich nicht alleine. Und genau darum geht das, die Menschen zu stärken, den Menschen klarzumachen, du spinnst nicht, du bist nicht alleine. Es gibt ganz viele andere Leute, denen das genauso geht. Und wir wissen alle, und das haben wir beim Hashimoto Day gesehen, wenn da so 120, 150 Leute sind, was für eine Power da plötzlich entsteht und was für eine Kraft. Und ja, wir gehen jetzt voran und wir machen das große Thema und so. Und das war mir einfach ganz, ganz wichtig. Ich bin da einfach nur der Kasper, der vorne dran steht und der die Möglichkeiten hat, sich im Frühstücksfernsehen hinzusetzen und vor, was weiß ich, wie viel 100.000 oder Millionen Menschen dieses Thema anzusprechen oder Interviews zu geben. Aber die Leute, die dahinter stehen, die sind eigentlich die, die das ausmachen und die sind die Power, die das geben. Und die Leute, die zum Arzt gehen, wenn einer zum Arzt geht und sagt, ich habe Hashimoto, helfen Sie mir? Und der Arzt sagt, nö, kann ich nicht. Wenn da aber 50 Leute hingehen, dann wird jeder stumpfe Schulmediziner sich überlegen, okay, das sind ja nicht nur meine Patienten, das sind ja auch meine Kunden. Und wenn ich 50 Leute wegschicke, ist das vielleicht nicht so clever. Vielleicht sollte ich mich mal informieren. Und da ist einfach so eine Kraft dahinter und die wollte ich mobilisieren. Das war mein Gedanke. Und ich habe nun mal die Möglichkeit und deswegen wäre es ja wirklich total fahrlässig und wahnsinnig egoistisch, das nicht umzusetzen. Und ja, es kostet mich meine Freizeit, gar keine Frage. Alle Leute denken, ich werde Millionärin damit. Leute, ich verdiene kein Geld. Also es ist ganz ehrlich. Also eine Instagram-Seite damit, so wie ich sie betreibe, verdient man kein Geld. Das war der Gedanke dahinter. Und ich glaube, wenn ich mir angucke, was seit 2010 oder seit 2011 passiert ist in Deutschland bei diesem Thema, dann muss ich mir auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil ich das Ding ins Fernsehen gebracht habe. Und da ist so viel passiert. Es sind so viele Experten mittlerweile unterwegs. Es sind so viele Bücher geschrieben worden. Es sind so viele Veranstaltungen dazu abgehalten worden. Ob das jetzt immer das ist, was ich gut finde, ist ja total egal. Es geht einfach darum, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit getragen wird.
Ja, das ist mega stark, dass du halt deine Reichweite auch dafür nutzen kannst und das halt auch machst. Das ist, glaube ich, hervorzuheben. Das ist mega cool. Und ich war sehr überrascht, Christian auch. Wir waren ja beim Hashimoto Day und dachten so, gut, also 100, 150 Hashimoto-Patienten und Patientinnen. Wie ist da die Stimmung so allgemein? Also dann denkt man so, naja, die werden alle irgendwie ihre Problemchen haben und das ist dann so eine eher gedrückte Stimmung, aber es war genau das Gegenteil und das ist, glaube ich, das, was deine Community dann auch ausmacht, dass, weil die ja alle natürlich ähnliche Probleme haben, sich dann gegenseitig befeuern und es war eigentlich ein total ausgelassenes Event, fast schon mehr Energie als bei manch anderem Event und das war sehr cool zu sehen, dass viele Menschen mit ihrer Krankheit dann so positiv umgehen können. Das war für uns ja auch ein ganz krasser Einblick. Also mega coole Veranstaltung auch nochmal an diesem Punkt. Und da wird noch einiges kommen. Also wir verlinken hier mal die Website. Es gibt auch einen extra Instagram-Kanal dazu, wo viel passiert.
Rund wir sind ums bei Thema. Instagram, Facebook und TikTok. Nicht vergessen.
Ja, TikTok, genau das hatte ich ja da entdeckt, das Video. Also auf allen Kanälen unterwegs. Und da gibt's, wie gesagt, die Bücher, die Community und vielleicht auch irgendwann mal wieder ein Event. Wer weiß.
Ja, also das war wirklich, also jetzt muss man ja sagen, ich habe das ja mehr oder weniger alleine auf die Beine gestellt, diesen Hashimoto Day innerhalb von ein paar Wochen in meiner Küche. Alle haben immer gedacht, ich hätte so ein Team hinter mir und alle haben immer gesagt, ich kann das an ihre Assistentin oder ihren Assistenten schicken und ich dachte so, ja, nee, schicken sie erstmal an mich. So, ja. Das ist schon, das war schon eine Riesenarbeit. Jetzt weiß ich allerdings, wie es geht und ich möchte das total gerne selber machen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie hier das alles in diesem Land weiter verläuft und wie die Möglichkeiten sind, so eine Veranstaltung zu machen. Es ist auf jeden Fall ganz viel geplant. Es wird ganz viele Coachings geben. Es wird, jetzt bin ich ja keine Heilpraktikerin. Ich darf ja leider nicht in die 1:1 Beratung gehen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten über eine Zoom-Konferenz, dass man einfach ein Thema sich rausnimmt und eine Stunde lang darüber spricht und Fragen beantwortet und so weiter. All das kommt und ist geplant und guckt immer auf die Website www.hashimoto-deutschland.de. Da findet ihr das alles und ja, das ist das, was in naher Zukunft ansteht.
Yes, große Empfehlung. Wir waren ja auch dabei. Heilpilze, klar, spielen da auch eine große Rolle teilweise, ja. Hat vielen stark geholfen. Das Krasse war, tatsächlich sind auch viele an unseren Stand zugekommen und haben gesagt, ja, Vitalpilze nehme ich schon. Oder sie kannten uns sogar schon und haben gesagt, ja, ich habe das und das genommen in Verbindung mit dem und es funktioniert. Und es ist halt ultra cool zu sehen, weil du musst dir auch vorstellen, wir sind 2020, haben wir offiziell das erste Produkt gelauncht, genau in diese Phase reingekommen, wo wir ja gar keinen Kontakt mit, also physischen Kontakt mit Kunden oder allgemein Menschen hatten. Und dann war das, glaube ich, sogar die erste Veranstaltung oder die zweite Veranstaltung, wo wir wirklich mal mit Leuten aus der Zielgruppe, nenne ich es mal, also wo das wirklich auch hingehört, unser Produkt. Und das war unglaublich schön zu sehen, auch zu hören, wie das genommen wird, warum und das ganze Feedback und so weiter, was wir da aufsaugen konnten. Und das macht eben eine Community aus, den Austausch. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das ins Leben gerufen hast. Das ist ja ein massivst guter Zweck. Und wir sind sehr froh, dabei sein zu können, auch weiterhin. Also ich denke, das ist ein sehr rundes Interview geworden. Deine Story angefangen vom Fernsehen, 3 Jahre ohne Diagnose und dann Buch geschrieben und dann im Endeffekt die Hashimoto-Community, von der wir sehr gerne ein Teil sind. Das ist eine mega coole Story. Vielen Dank, dass du die hier erzählt hast und das tust, was du halt machst. Es ist mega spannend. Also vielen Dank, dass du hier dabei bist und warst. Und wir sehen uns und hören uns. Und wenn du Lust hast, das hat jeder die Möglichkeit, kannst du jetzt noch einen Satz an alle Zuhörer richten.
Also erstmal vielen Dank, lieber Max, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier heute dabei zu sein. Und vielen Dank, Max war ein großartiger Speaker auf dem Hashimoto Day und wir haben ja auch schon Interviews auf unserer Instagram-Seite gemacht. Das ist wirklich, wirklich extrem inspirierend und ein tolles Thema, dem ihr euch da angenommen habt. Und das ist wirklich cool, euch beiden zuzugucken. Mir macht das sehr viel Freude und Spaß und ich liebe eure Produkte. Du weißt ja, dass das Sleep, die kleine Flüssigkeit, bringt mich immer in andere Sphären und ich habe das Gefühl, so fühlt sich das an, wenn andere Leute früher gekifft haben. Egal. So, also allen Leuten da draußen, glaubt an euch, hört auf euren Körper, hört euch selber zu und versucht einfach alle das Beste aus eurem Leben zu machen und lasst das andere so ein bisschen draußen.
Sehr tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Und wir sehen uns. Ciao. Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Shownotes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die 4 größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo die herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.